Die heutige Folge wird dir präsentiert vom Beber 2 Folgemilch. Übrigens mit neuer Rezeptur. Als dreifacher Vater kenne ich die Herausforderung. Wenn es bei deiner Frau oder Freundin mit dem Stillen nicht klappt, zu Komplikationen kommt oder ihr euch entscheidet, von Anfang an gar nicht zu stillen. In diesen Fällen möchtest du natürlich, dass dein Kind so gut wie möglich versorgt ist. Inhaltsstoffe und Rezepturen werden zur Hauptrolle. Schließlich geht es um dein Baby. Nachts mit deinem Baby auf dem Arm und schön das Fläschchen reichen. So konnte ich eine ganz andere Bindung zu meinem Kind aufbauen. Mir war bewusst, dass Stillen das Beste für das Baby ist, aber in diesem Fall brauchte ich Alternativen. Also recherchierte ich und bin oft bei Beber auf der Seite gelandet. Dort findest du übersichtlich viele Informationen zusammengestellt, nicht nur zur Folgemilch, auch Ratgeber und hilfreiche Tipps findest du dort, sowie alle Informationen zur Forschung. Jetzt geht's los mit dem Podcast.
Audio Now. Daddy, bleib cool.
Kinder können brutal ehrlich sein. Heute spreche ich mit Tom zum Thema Mobbing. Wann ist ein Kind Täter? Wann ist ein Kind Opfer? Und wie können wir Eltern dagegen steuern? Dazu gibt es heute sinnvolle Tipps und nützliches Wissen im Papalapap. Papalapap. Heute zu Gast ist Tom. Tom, das ist gut, dass du Zeit hast, weil ich stehe momentan vor dem Dilemma, mein Sohn kommt in die Schule. Also es ist ein neuer Schritt für mich als Vater. Ich gebe das Kind in die Schule und hoffe, dass er genauso schlechte Noten schreiben wird, wie ich auch an dem Schuldasein viel Freude hat, so wie ich es damals auch hatte. Du hast dich dafür stark gemacht, beziehungsweise bist Botschafter für das Thema Mobbing, weil du damals leider auch durch diese harte Schule der Ehrlichkeit der Kinder musstest, daraus viel Energie rausgenommen hast, um jetzt dich als Botschafter zu positionieren, dass du das Thema Mobbing präsenter machst und vor allen Dingen auch Präventionsarbeit leistest. Aber bevor ich dich jetzt hier komplett vorstelle, sag doch erstmal einerseits Hallo und vielleicht magst du kurz ein kleines Intro über dich selber geben.
Hallo. Ja, hallo Gerät. Also Intro über mich. Mein Name ist Tom Lehel. Ich bin seit über 20 Jahren beim Kika und ZDF vor der Kamera. Ich habe sehr, sehr viel natürlich dadurch mit Kindern zu tun, weil ich ja Tabaluga TV moderiert habe, 12 Jahre lang, mache noch Kika Tanzalarm aktiv. Also ich bewege mich quasi in dieser Welt auf Augenhöhe mit Kids. So, Botschafter hört sich toll an, aber ich habe ja noch einen Schritt weiter bin ich ja gegangen. Ich habe ja eine Stiftung gegründet, die heißt Mobbing Stoppen Kinder Stärken. Die kann man ja auch im Internet sich mal angucken unter www.mobbingstoppenkinderstärken.org. Da kann man sich einige Informationen dann holen. So, wichtig ist, dass unsere Stiftung, das heißt meine Stiftung, bundesweit die erste ist, die in Grundschulen Prävention gegen Mobbing macht. Das macht noch kein anderer, weil es ganz wichtig ist, früh anzufangen. Das Wichtige ist zu wissen, dass Kinder in diesem Alter, wir gehen jetzt eigentlich von dritter, vierter Klasse, wo wir zielgesetzt hingehen, da quasi dieses Phänomen des Gruppendenkens noch nicht so ganz stark ausgeprägt ist. Also jedes Kind denkt eher noch an sich selbst, ja, das Ich steht eher im Vordergrund. Und das gilt es so ja nicht zu durchbrechen, das hört sich ja jetzt böse an, aber die Kinder zu bestärken, in einen Weg gegenseitig Verantwortung zu übernehmen, das zu lernen, ja, auf Augenhöhe zu sagen, du, ich bin nicht alleine in der Klasse, wir haben eine Gemeinschaft, ja, das sind ja die Grundsätze der Demokratie, die wir ja auch leben, zum Glück, um was schön ist. Und zu dieser Gemeinschaft zählt natürlich mein Freundeskreis, meine Klassenkameraden, so aber auch der Lehrer. Ja, und in letzter Instanz natürlich auch die Eltern. Wenn das alles zusammen funktioniert, kann man Mobbing den Nährboden entziehen. Ja, also das ist das Wichtigste und das ist, was wir tun oder das, was ich auch mache, wie gesagt, auf Augenhöhe mit den Kids, beispielsweise durch Schulevents und danach durch nachhaltige Fortbildung durch die Universität München, durch Professor Dr. Michael Schäfer, mit der wir kooperieren, dass wir das hinbekommen, dass dieses Denken und dieses Fühlen bei den Kindern bestärkt wird, sodass sie in die weiterführenden Schulen mitnehmen können, weil da natürlich Mobbing sehr stark ist. Nicht nur da, es fängt ja auch schon sehr früh an, also in der Grundschule. Wolltest du was sagen, Gerrit?
Ja, ich wollte was sagen, weil du bist ja nicht einfach nur so auf das Thema gekommen, ja, denke ich mir. Mhm. Das heißt, du bist ja selber durch diese Schule laufen müssen des, sagt man, Mopsismus.
Mopsismus. Nein, Mopsismus gibt's das. Ha, nee, hört sich lustig an, aber gibt's leider nicht.
Gibt's nicht. Aber erzähl mal, wie war das bei dir? Also du warst klein, du bist in die Schule.
Genau.
Also du wurdest gehänselt. Was war bei dir das Problem?
So, bei mir war das Problem ganz am Anfang, ich war übergewichtig. Ich war ein dickes Kind und hatte auch einen schiefen Schneidezahn und ganz viele Haare auf dem Kopf. Also das perfekte, ja, Opfer, wenn man so will. Ja, damals in der Zeit, also das Modell Chewbacca, so schreibe ich es ja auch in meinem Buch, Ne, das heißt ja, du doof. Das ist auch sehr lustig geschrieben, absichtlich auf Augenhöhe für die Kids, was quasi meine ganzen Mobbing-Erfahrungen, die ich da gemacht habe, sind dann schön zusammengefasst. So, das fing in der Grundschule an. Das hat sich auch durchgezogen bis zur 5. Klasse. Ich hatte da noch ein Pech, weil ich hatte mit 10 Jahren einen schweren Unfall. Ich habe mir in der Achterbahn die Hand zerquetscht in einem Freizeitpark. Wenn Unfall, dann schon richtig und außergewöhnlich. Und die Hand war fast ab. So, die wurde dann durch einen langen Prozess wieder quasi mehr oder weniger, ich fasse es jetzt mal kurz, wieder dran genäht. Aber es war trotzdem eine Behinderung, ist es heute noch. In der weiterführenden Schule ging das natürlich dann los mit einarmiger Bandit und Krüppel und so weiter. Das zog sich dann wirklich über 10 Jahre. Und dann musste ich sogar die Schule wechseln. Ich bin dann ins Internat gekommen, weil meine Eltern Apotheker hatten, selbstständig waren, nicht sich so um mich kümmern konnten, wie man das eigentlich machen müsste. Aber das ist jetzt kein Vorwurf. War im Internat, dann wurde es natürlich noch schlimmer, weil das ist also wirklich eine Zwangsgemeinschaft ist, wo du nicht mehr weg kannst. Und da ist, wo Mobbing meistens dann auch entsteht. In Zwangsgemeinschaften, das heißt in Schulen, Internat natürlich noch mehr. Oder im Verein, da ist es immer noch so, da kann ich sagen, du, ich gehe jetzt. Das möchte ich nicht mehr. Aber da ist es natürlich nicht möglich. Das ist aber dann ganz, ganz schlimm. Das ging dann quasi vom 6. Lebensjahr bis zum ungefähr, ich will jetzt nicht lügen, sondern so 16, 17, wo ich dann nachts abgehauen bin aus dem Internat. Aus welchen Gründen möchte ich es nicht sagen, weil die waren ziemlich hart. Und ich stand dann morgens, ich war 14, nicht 16, Quatsch, ich war 14, jetzt habe ich es wieder, 14 und bin dann nachts abgehauen. Damals noch mit Autostopp, also von Hagen nach Köln, was sehr unüblich ist für einen 14-Jährigen. Und bin dann zu Hause angekommen, morgens um 5 und dann hat es endlich Klick gemacht bei meinen Eltern. So, dass sie verstanden haben, da stimmt irgendetwas nicht. Das, was er uns hier erzählt, dass er gemobbt wird oder Opfer ist und so weiter, weil Eltern wollen das ja erstmal nicht wahrhaben. Ja, Eltern sagen immer, mein Kind ist doch kein Opfer, mein Kind ist doch kein Mobber. Nein, mein Kind doch nicht so. Und bei mir war es genau der Fall, ich war halt Opfer. Und dann, wie gesagt, hat mein Vater es verstanden und meine Mutter auch. Und in dem Moment, wo das verstanden worden ist und mir dann von deren Seite geholfen worden ist, das heißt, mein Selbstbewusstsein gestärkt worden ist, mir natürlich viel mehr Liebe bekommen hast, gespürt hast, ich bin in einem Nest, ich werde geschützt, war das weg. Ja, so. Das war jetzt bei mir, okay, gut, ein Ausnahmefall, dass meine Eltern das dann auch gemerkt haben, weil die meisten Eltern merken es einfach nicht, weil oft, sehr oft die Kinder sich nicht trauen zu erzählen, weil die wollen die Eltern nicht belasten.
Ja. Aber es gibt auch Anzeichen, oder nicht? Anzeichen von Kindern, es gibt ja zweierlei Arten. Einmal die Kinder, die mobben und die Kinder, die gemobbt werden. Jetzt lass uns erstmal rausnehmen, die Kinder, die gemobbt werden. Mhm. Wie kann denn ich jetzt als Vater, mein Sohn geht bald zur Grundschule, ja, kommt zurück, ich würde jetzt mal so sagen, schreibt auf einmal schlechte Noten, war vorher gut. Könnte ein Anzeichen sein.
Ja, ja, ich hab,
sag morgens, ich habe keinen Bock auf Schule, weil da weiß ich
nicht. Ja, du sagst also, es ja schon. Du sagst es ja schon. Also ich habe ja selber einen Sohn, ich habe ja 3 Kinder. Einen davon hat es ja auch erwischt und genau das war der Plan. Ja, also genau wie es ist, Notenverschlechterung, da merkst du einfach, weil Kinder sind ja eigentlich aktiv, das soll ja so sein, ja, dann lässt diese Aktivität nach, die werden müder, die werden ruhiger, sie essen weniger, sie schließen sich mehr ein, sie reden weniger, ne? Also es kippt komplett um. Bei meinem Sohn habe ich es dann festgestellt, weil ich habe das schon geahnt, aber dann kam wirklich die oberste Grenze, die man eigentlich erreichen kann, er hat dann mit 10 Jahren in die Hose gemacht im Bett, ja. So, und dann habe ich mir überlegt, okay, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder ist das wirklich das Mobbing, was ich jetzt auch kenne, weil dann kam bei mir alles wieder hoch, oder es hat irgendwas Sexuelles. So, ne, das müssen wir ganz klar sagen. Zum Glück war es das andere. Ja, es war auch schlimm, aber ne, dann lieber das als das andere. Und dann habe ich die Initiative ergriffen, habe daraufhin dann diese Stiftung gegründet. Also das war der Auslöser, weil durch seine, was ihm passiert ist, ist bei mir alles wieder hochgekommen. Weil ich habe es damals mit 14, 15 habe ich es ja dann mehr oder weniger, ich sag mal, verdrängt, weil ich ja dann diese Liebe meiner Eltern bekommen habe, diese Aufmerksamkeit und diese nachhaltige Bestärkung von denen. So. Und dann habe ich festgestellt, mein Gott, es gibt ja so viele Kinder. Ich habe recherchiert und geguckt, was das für Zahlen sind, ja, die wir haben in Deutschland, dass du wirklich 500.000 Kinder werden pro Woche gemobbt und so Sachen. Das ist ja, sind ja Zahlen, die kann man gar nicht greifen. So.
Ja, wo fängt Mobbing an?
Mobbing kann ich dir sagen. Das ist.
Es gibt ja Grenzen.
Genau.
Wenn ich jetzt sage, du nervst, das ist ja kein Mobbing.
Nein, das ist so ein Konflikt. Ne? Das ist auch sehr gesund. Das soll man auch im Schulhof auch machen. Ja, man muss sich auch messen mit dem anderen, ja, im positiven Sinne. Mobbing ist kein Konflikt. Mobbing ist ja, das beginnt ab 6 Wochen aufwärts. Manche sagen sogar, Wissenschaftler sagen, ab 6 Monate erst rede ich vom Mobbing, wenn ich tagtäglich von der gleichen Person, der gleichen Gruppierung quasi gemobbt werde. Ja, aber wenn mir jemand auf dem Schulhof sagt, du bist dick oder du hast komische Schuhe an, das ist kein Mobbing. Ja, da reden wir noch über kein Mobbing. Mobbing das ist eine dauerhafte Geschichte. Ne? Das ist, man spielt die Zeit eine sehr, sehr große Rolle. Deshalb bauen diese Opfer auch immer weiter ab. Das ist so eine stetige Kurve. Ne? Also das Ertragen ist begrenzt. Ja, dann siehst du, wie dieses Kind in seiner Aktivität, in seiner Energie, in seinem Spaß, in seinem Glück wirklich runterfährt. Ja, dieser Apparat fährt runter. Und es gibt auch Eltern, dem müssen wir auch keinen Vorwurf machen. Die müssen halt viel arbeiten. Die haben mit vielen anderen Dingen zu tun. Die haben den Kopf voll. Das wissen wir ja. Es wird heute immer schlimmer, gerade jetzt in der Zeit, ja, dass sie das gar nicht merken. Ne? Die Kinder setzen immer Signale, aber die Eltern kriegen das einfach nicht mit. Ja, und dann wird es natürlich immer, immer schlimmer. Was man niemals machen darf, zum Beispiel, ist, dass wenn mein Kind gemobbt wird, dann mit dem Mobber sich direkt auseinandersetzen. Das heißt, man holt die beide an einen Tisch oder sowas, was sehr oft gemacht wird. Das ist ein Riesenfehler, aber das geht immer weiter.
Aber warum? Also warum? Du sagst, also ich habe jetzt mir ein Wort habe ich mir noch notiert, Verdrängung. Da würde ich gleich nochmal kurz eben mit dir drauf zu sprechen kommen, gerade beim Kind, wie man genau diese Verdrängung, wenn das im Nachgang auf einmal wieder alles hochkommt in einem älteren Dasein, so wie du das jetzt erfahren hast. Du hast anhand deines Sohnes wieder im Grunde genommen den Spiegel vorgehalten bekommen und hast dich wieder in diese Welt rein reflektiert.
Genau.
Und daraufhin dann den Aktionismus gehabt, Bücher und beziehungsweise das Thema publik zu machen, um anderen darüber zu helfen.
Richtig.
Aber jetzt sagst du gerade, man geht, also das ist ja der klassische Weg, das würde ich jetzt auch sagen, komm, dann setzen wir uns hin und sprechen da mal drüber und dann kriegen wir das schon geregelt. Mhm. Das sagst du, ist nicht der korrekteste Weg, beziehungsweise nicht der richtige,
nein,
oder?
Nein, nein, nein. Der richtige Weg in der Klasse wäre, wenn das in der Klasse passiert, weil die Kinder wissen ja, wo Mobbing stattfindet. Ja, das wissen die. Der Lehrer weiß das nicht, weil Mobbing findet ja im Dunkeln statt. Du kriegst es nur hin, wenn du über die Klassengemeinschaft gehst. Das heißt, nicht das Opfer ansprechen, nicht den Mobber ansprechen, sondern die Kinder drumherum. Ja, deshalb das Prinzip, schau hin, nicht weg. Wenn du es hinbekommst, dass die Kinder über den Tellerrand gucken und sich um die anderen kümmern, ne, wo das Ich ein bisschen zurückfällt, was in der weiterführenden Schule ja so sein sollte, dann passiert das ja nicht mehr. Ja, also diese direkte Konfrontation zwischen Opfer und Mobber verschlimmert es einfach nur, weil Mobbing ist ein Machtspiel. Ja, das ist eine Macht. Das ist einfach eine Kennzeichnung von Macht. Wenn ich mich über jemanden drüber stellen kann, weil es mir ja im Endeffekt ja auch nicht gut geht, ja, das ist die Folge, ja, dann wird es demnächst besseren Schwachen, den ich mir aussuche, dem mache ich das Leben auch schwer. Wie eine Art Filter, ja, wie so ein Ventil. Ventil ist das richtige Wort, Entschuldigung. So, es ist ein Machtspiel. Und deshalb ist es schwierig, weil wenn du das machst, dann wird der Mobber noch mehr bestärkt und dann wird es doppelt so schlimm. Ja, aber dann sagt er, ist so schwach, der muss doch jemand anders holen. Ja, jetzt zeige ich es ihm erst recht. Ja.
Und in der Gruppe, wie würdest du es da dann lösen? Das war jetzt ja der Weg, also nicht die 1-zu-1-Kommunikation mit Opfer und Täter im Grunde genommen zu führen, sondern in der Gemeinschaft. Und wie würdest du, also als Paradebeispiel, wie würdest du da jetzt rangehen? Nehmen wir an, ich habe jetzt hier Nachbarschaftsmobber da sitzen, der meinen Sohn die ganze Zeit anmacht und dann kommen mal alle Kinder zusammen, die sonst immer zusammen spielen. Dann würdest du mir empfehlen, ich soll jetzt was machen?
Also das ist ja grundsätzlich, was wir tun, du bist ja schon einen Schritt weiter, ne? Was wir tun, ist ja die Prävention. Das heißt,
dass gar nicht stattfindet.
Genau, dass wir den Mobbing den Nährboden entziehen. Ne? Das ist ja mein Ziel. Weil ich sage meistens, Intervention funktioniert meistens nicht. Ja, wenn es passiert ist, ist es zu spät. Wenn das Auto in eine andere reingekracht hat, dann ist es vorbei. Deshalb machst du ja einen Führerschein. Ne? Damit das eben nicht passiert. So, das ist ja um die Prävention, die wir machen. Das heißt, wir sagen in der Schulklasse oder den Lehrern auch, ihr kriegt es nur gemeinsam hin. Ja, beispielsweise, wenn du in die Klasse kommst morgens, zum Beispiel. Ja, dann sitzt da dein Kumpel am Tisch und du merkst, dem geht's nicht so gut, dann fragst du ihn einfach, hey, was ist los? Na, dann fragst du ihn einfach, mindestens in ein Gespräch ein, um rauszubekommen, was ist denn los mit ihm? So, und dann versucht ihr gemeinsam vielleicht eine Lösung zu finden. Dann lobst du den anderen mal. Ja, das, was du auch mit deinem Kind machst wahrscheinlich, ja, oder ich es auch tue, es hat irgendwas gemacht, das heißt, super, das hast du toll gemacht, um dich zu bestärken. Ja, das heißt, wenn du eine Gemeinschaft hast, wo sich alle wohlfühlen, ja, dann hast du es geschafft. Darum geht's eigentlich. Ja, weil wenn du jemanden in der Klasse hast, der sich nicht wohlfühlt oder da andere Probleme hat, dann kommt das in Schieflage. So, und der Lehrer muss es natürlich auch wissen. Der Lehrer muss eingebunden sein und das Allerwichtigste, was ich den Lehrern immer sage, ihr müsst Vertrauen bilden können. Das heißt, die Kinder müssen zu euch Vertrauen haben. Wenn sie Vertrauen haben, kommen sie auch zu euch und sagen, du, da hinten auf dem Hof, da ist irgendwas komisch. Kannst du mal gucken kommen bitte, weil ich glaube, das ist nicht ganz okay, was da passiert. Dann trauen die sich.
Klassische Petze.
Nee, eben nicht. Das ist kein Petzen. Das ist ein Helfen. Petzen ist, wenn ich sage, der hat wieder einen roten Radiergummi, obwohl es verboten ist. Das ist Petze, weil es hat keinen Sinn. Ja, aber das hat, ist keine Petze, weil es ja einen Sinn hat. Ich helfe jemandem damit. Das ist kein Petzen.
Ja, das. Jetzt nochmal kurz zu dieser Verdrängung. Jetzt nehmen wir nochmal eben an, ich weiß, du bist in der Prävention, aber wenn es jetzt passiert ist, einmal, weil du das vorhin angesprochen hast, du hast es damals immer verdrängt, bis es jetzt wieder hochkam. Wie kann man denn, wenn es zu spät ist und es leider zu spät erkannt wird, wie kann man denn diese Verdrängung unterbinden?
Puh.
Weil das Kind schließt sich ja dann erstmal gedanklich weg.
Genau.
Und hat zu niemandem Vertrauen und ist eigentlich in sich selber geknickt. Das Vertrauen ist weg. Selbstzweifel kommen auf bei dem Kind. Wie würdest du da rangehen?
Ja, also wenn die Eltern das merken und sehen und feststellen, so, mein Kind ist jetzt eingebrochen, was weiß ich, dann natürlich erstmal reden. Fels in der Brandung sein, zuhören, das ist das Allerwichtigste. Und glauben, was das Kind sagt. Ja, also nie bezweifeln oder sagen, ach, das glaube ich jetzt nicht. Also, das ist Quatsch. Zuhören, genau ernst nehmen, das ist ganz, ganz wichtig für die Kinder, weil dann öffnen die sich auch. Dann bilden die Vertrauen. Die brauchen ein Nest. Dann brauchen die diesen Schutz, ja. Dann kannst du das natürlich auch lösen, das Problem, durch Reden. Dann gehst du natürlich als Elternteil erstmal zu den Lehrern hin, ja, ohne dass die Kinder das natürlich wissen. Sprichst mit den Lehrern, hören Sie mal, das ist der Vorfall, der hier gewesen ist, haben das auch schon mal beobachtet. Was können wir denn gemeinsam dagegen tun, ja? Da gibt es verschiedene Mechanismen, aber das Wichtigste ist wirklich, dass die Eltern es erkennen und sich darum auch kümmern und es nicht abtun, ja, was ganz, ganz viele machen und sagen, du bist doch kein Mobber, du bist doch kein Opfer. Also das hörst du sehr, sehr häufig, ne, dass man das ernst nimmt. Das ist das Wichtigste.
Und wenn du jetzt zurückschaust auf deine Zeit, wie hast du dich da geöffnet, jetzt so im Nachgang?
Ja, wie gesagt, also da ich da angetanzt bin nachts und da quasi der Groschen gefallen ist bei meinen Eltern. Ich hab einfach gemerkt, ich musste was Intensiveres machen, wo es keine Absicht war, aber ich bin einfach abgehauen. Aber dieser Auslöser, dieses Signal, dieses Leuchtfeuer hat dann gereicht, um denen klarzumachen, das stimmt was nicht.
Ne? Es gibt, jetzt haben wir ja im Grunde genommen die Sache beleuchtet, dass man einerseits Opfer ist, wenn es dann ein Stück weit zu spät ist und über die Prävention, wie man das in der Gruppe lösen kann. Wie kann man denn relativ schnell erkennen, wer denn derjenige ist, der in Anführungsstrichen Täter ist und diese Welle in Gruppen lostritt? Weil Mobbing kannte ich aus meiner Schulzeit eigentlich nur aus Gruppendynamiken heraus. Einer fängt an, alle stellen sich dann irgendwann auf eine Seite und dann fühlen sich alle bestärkt. Das kann ja auch eine Welle nehmen, die dann am Ende sehr, sehr schwer ist aufzuhalten.
Ja, natürlich, klar.
Gibt es da irgendwie so eine Keimzelle, wo man relativ schnell erkennt, dass das könnte einer sein, der gerne mobbt, weil das sind Anzeichen?
Boah, das ist schwierig, weil es sehr komplex ist. Also jeder kann Mobber sein und jeder kann auch ein Opfer sein. Also ne, das hängt davon ab, gut, aus welchen Verhältnissen kommt dieser Mensch? Ja, da kannst du jetzt wirklich in die Tiefe gehen. Was hört er denn zu Hause? Was wird gefordert zu Hause? Was ist sein Beispiel? Was kriegt er denn alles mit? Ja, da musst du wirklich in die, selbst auch in die erzieherische Elternebene reingehen, ne, um das irgendwie zu erkennen. Aber Mobbing ist ja gerade bei Jugendlichen beispielsweise, es ist cool. Ja, es hört sich ja sehr simpel an, aber es ist cool, einfach Macht zu haben. Ne, das ist einfach eine Coolness. Das sind halt die Jungs dann, die quasi so selbstsicher genug sind oder zu selbstsicher oder die dann in die Schulklassen gehen und sich dann demnächst in ihren Augen den Schwächeren suchen. Da gibt es kein Rezept für. Und wie du das erkennst, na klar, erkennst du das ja dann nach einer gewissen Zeit, gibt es da dafür Signale, das siehst du auch als Lehrer dann, nehme ich mal, wenn es so extrem ist, den Weiterführenden, dass dir das dann schon auffällt. Nur da musst du natürlich auch agieren, da musst du was tun. Und die meisten Lehrer tun es nicht, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Ja, die sind leider nicht genug ausgebildet für dieses Thema. Und deshalb komme ich wieder zurück auf das, was wir tun, nämlich die Prävention. Das ist das Einzige, was hilft. Ja, also das ist, bei vielen ist auch der Groschen gefallen. Wir sprechen ja mit sehr vielen Leuten und arbeiten ja auch mit dem Bundesministerium zusammen, Bundesfamilienministerium und jetzt auch mit der Landesregierung NRW, das haben wir im Schulministerium NRW und so weiter. Und die sehen das genauso wie wir. Das ist nur die Prävention hilft dir dabei, und das früh genug. Ja? Weil das, was schon passiert ist, da kannst du nichts mehr machen. Das ist das Problem bei Mobbing. Das ist, ne, was ich eben schon mal gesagt habe. Das Auto klatscht ineinander, dann ist es vorbei. Ja? Und deshalb sorg dafür, dass sie einen tollen Führerschein machen, super viel Übung haben und es einfach nicht passiert.
Apropos Übung, gibt es denn, wenn du jetzt zu den Schulen gehst und dort dann darüber referierst, wie nimmst du die Kinder denn mit auf diese Reise? Spielerisch? Wie?
Du, ich bin stockernst. Nein, natürlich. Wenn man mich so ein bisschen kennt, ich glaube, Kiefer ZDF, Comedian, zwei deutsche Comedy-Preise, ich meine, gut, ne? Also, und mach Musik, klar. Das ist eine Mischung zwischen Lesungen, Comedy, Stand-up, Musik logischerweise, Mini-Rollenspiel, Einbildung, dann aber auch sehr interaktive leise Töne und so weiter. Es ist halt eine 90-minütige Show, du kannst es Show nennen, mit einer Message. So, und wir haben das jetzt schon, ich glaube, 4-mal getestet und sowas ist eingeschlagen wie eine Bombe. Weil genau das ist es, was fehlt. Dass du auf Augenhöhe mit Kids arbeitest, dich auch selber mal ein bisschen lächerlich machen kannst, Spaß haben kannst, aber es geht um die Message. Und sie nehmen die Message nur mit, wenn die wunderbar verpackt ist. Und das haben wir durch Erfahrung und auch die Zusammenarbeit mit der Universität München haben wir geschafft. Ja, um es attraktiv zu machen. Da steht plötzlich ein Typ, der hat die Haare hoch, die Brille auf dem Kopf, Mensch, kenne ich aus dem Fernsehen. Und der steht jetzt da und erzählt mir was über Mobbing. Das ist ja total cool. Wieso? Ach, der hat es selber auch erfahren. Krass. Dann bin ich mit dem auf Augenhöhe. Der spricht ja auch so wie ich. Mensch, wie geil ist das denn? Hat er coole Bücher geschrieben mit Comics drin. Mega. Ist genau das, was ich will. Du musst auf Augenhöhe gehen mit denen. Dass sie rausgehen und sagen, das war cool. Das ist, was die Erwachsenen nie hören wollen. Ach, das Wort cool. Um Gottes Willen. Doch. Die müssen es cool finden und dann nehmen sie die Message mit. Wenn du Fingerzeig reinkommst und im Anzug und machst dann was weiß ich zu diesem Thema in diesem Arrondissement, dann gewinnst du nicht mehr. Das kannst du knicken. Ne? Also das musst du wirklich, und das ist ein Auf und Ab, ist wie eine Achterbahnfahrt, ja, diese Show. Die Kinder werden eingebunden, die Lehrer werden eingebunden, die müssen sich auf die Stühle stellen, wenn sie irgendwas sagen. Es gibt da bestimmte Abläufe, die die einhalten, wo die Spaß haben. Und wo die Lehrer selber gesagt haben, wir haben sie es geschafft, 90 Minuten 600 Kinder so sitzen zu haben, dass sich nicht einer bewegt. Ne? So, und haben gesagt, ja, das haben wir halt durchgetimt. Ja? Das ist die lange Jahre Erfahrung, die man hat, durch ZDF und Kika, klar. Und das dahin projiziert. Und diese Mischung macht es einfach, dass sie sagen, Mensch, der ist cool, der Typ, der ist lustig, aber der hat eine Message. Und diese, verdammt nochmal, diese Message ist echt wichtig, weil das betrifft uns alle. Wirklich jeden Einzelnen. Ja, weil jeder kann gemobbt werden und jeder kann auch zum Mobber werden. Logisch, ja.
Kurze Unterbrechung und danke, dass du bis hierhin den Podcast gehört hast. Der Sponsor dieser heutigen Podcast-Folge ist Beba Folgemilch. Wusstest du, dass Beba eine neue Rezeptur hat? Die neue Rezeptur der Beba 2 ist übrigens mit HMO angereichert. Das sind die einzigartigen Bausteine, die normalerweise nur in der Muttermilch vorkommen. Und noch was, Beba hat ein neues Verpackungsdesign. Das erkennt man unter anderem an dem blauen Sticker. Neue Generation. Dieser ist auf der Vorderseite der Dose. Stillen ist natürlich das Beste für dein Baby, aber wenn es nicht klappt oder die Mutter nicht stillen möchte, ist es gut, sich über Alternativen zu informieren. Aber jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Die Eltern, die jetzt zuhören und sich mit der Thematik vertrauter machen wollen oder vielleicht schon irgendwie ahnen, dass da was sein könnte, wo gibt es die Möglichkeit, sich überhaupt zu informieren? Ich bin mit dem Thema jetzt noch nicht so ganz, habe ich mich noch nicht so ganz auseinandergesetzt. Ich würde jetzt einfach Google anschmeißen, aber sicherlich hast du da eine Adresse, wo alles gebündelt ist.
Ja, natürlich. Wir haben unsere Homepage www.mobbingstoppenkinderstärken.org. Da gibt es ein paar Links und Hinweise, was man da machen kann. Ich würde, wenn es in der Klasse passiert, als Eltern würde ich natürlich erstmal mit dem Lehrer sprechen. Ja, aber ganz ruhig und nicht jetzt aufgeregt sein, mein Kind wird hier umgebracht, was weiß ich, nein. Einfach ganz normal reden, sagen, so, wie können wir dieses Problem lösen? Was sind Ihre Ideen? Was sind unsere Ideen? Müssen wir vielleicht ein Stück weitergehen? Müssen wir mit Psychologen sprechen und so weiter? Also wichtig ist wirklich erstmal mit den Lehrern zu sprechen. Und das Allerwichtigste ist natürlich, das eigene Kind dazu zu kriegen, dass es sich öffnet. Ne, das nochmal, dass ich sage, nehmt das Kind bitte ernst, ja.
Ja, das ist genau diese Verdrängungstaktik. Das ist genau, ich glaube, die Nuss muss man knacken und das ist nicht einfach. Ich habe mir nämlich jetzt mal so zuhören, reden, ernst nehmen, diese drei Stichpunkte mal aufgeschrieben.
Ganz wichtig, ne? Und wenn es einfach ist, dann könnte es ja jeder, sage ich immer. Ne? Also man muss sich irgendwie auch dann die Zeit nehmen. Es ist schwierig, ich weiß, in der heutigen Zeit oder überhaupt, wenn Leute arbeiten müssen und so weiter. Aber wenn meinem Kind was liegt, dann tue ich das auch. Ja. Das ist ganz wichtig. Und nur so könnt ihr es auch gemeinsam schaffen. Weil wenn das Kind merkt, hey mal, mein Papa, meine Mama, die stehen hinter mir. Das ist eine Fels in der Brandung. Die können mir alle, also ich kann denen alles erzählen. So habe ich meine Kinder erzogen. Und gesagt, ihr könnt alles machen, aber erzählt es mir. Und bis heute, weil ich auch so damit umgehe. Ne, frag nicht, was mein Sohn alles getan hat. Ja, also für Mist gebaut. Aber er hat es mir erzählt. Ja, er hat es mir wirklich erzählt, weil er dieses Vertrauen hatte, wusste, der Papa ist nicht sauer, sondern wir besprechen das jetzt mal. Und das hat ja alles seinen Grund.
Ja, natürlich. Aber zwangsläufig ist ja nicht das größte, ist das größte Mobbing-Umfeld die Schule, beziehungsweise ja, Kindergarten würde ich jetzt mal rausnehmen oder streichen. Ja,
Ende Kita aber geht schon los.
Ende Kita geht's los, ja. Aber es ist überwiegend Schule. Es ist jetzt nicht genau. Der Sportverein oder die Clique. Es ist schon das Epizentrum, kann man sagen.
Ja, das sind ja die meisten Schüler und Schülerinnen. Ne? Wo sind sie in der Schule? Das ist der Haupttreffpunkt. Aber natürlich im Ruderverein, im Basketballverein, in der Clique, natürlich kannst du es da haben. Ja, aber da kannst du weg. Ich kann sagen, hey, Clique, jetzt das war's, tschüss. Ruderverein, gehe ich woanders hin. Aber die Schule geht das nicht. Ne? Zumindest nicht so einfach. Das ist die letzte Instanz, wo du dann zum Direktor gehst als Eltern und sagst, pass mal auf, hier funktioniert das nicht. Das ist kein gutes Image für dich, für deine Schule. Wir nehmen das Kind aus der Schule. Dankeschön.
Ja, das ist natürlich fürs Kind dann extrem hart.
Ja, natürlich.
Nochmal bei Null anzufangen und zu erklären, warum bist du jetzt auf einmal bei uns in der Klasse.
Ja, klar. Ne? Das sind dann wirklich die allerletzten Instanzen, die man dann ziehen kann, wenn es dann nicht mehr richtig funktioniert. Also es gibt ja Fälle, wo dann selbst die Polizei schon eingeschaltet wird und solche Sachen bei den weiterführenden Schulen. Gerade das meine ich. Ne? Das ist schwierig mit Interventionen. Das ist ein langwieriger Prozess. Wenn du Glück hast, klappt es in den meisten Fällen nicht. Deshalb setze ich wirklich und die Stiftung und da habe ich genug Rückendeckung wirklich auf die Prävention. Von vornherein, auch zu Hause, lege ich das gerne den Eltern nahe, dass man da schon so ein bisschen redet über Respekt. Was bedeutet Respekt eigentlich? Ja, und dem anderen gegenüber Fairness oder was heißt es denn, wenn ich sage, Mensch, jeder Mensch ist richtig, wie er ist. Ja, es ist auch, in Vielzahlen ist es schwierig, weil ich um mich einbegriffen, also man sitzt zu Hause und ist sauer und sagt irgendwas, was man eigentlich gar nicht so meint, ja, dass man sagt, Mensch, die Frau Müller hat mir den Parkplatz weggenommen, diese blöde Kuh. So, die Frau Müller ist die Nachbarin, ist 60 Jahre alt und mein Sohn ist jetzt von mir aus 6, 7, 8 und kriegt mit, Papa sagt, die Frau Müller ist jetzt eine blöde Kuh. Dann projiziert er das auf alle Müllers, alle 60-Jährigen. Und sagt, alle sind blöde Kühe, weil ihr nehmt an den Papa im Parkplatz, ihr müsst alle blöd sein. Und deshalb muss man aufpassen, was man sagt. Wirklich, das ist so diese alte Schule, wo man sagt, mein Gott, ja, aber es ist wirklich so. Es ist wirklich ausschlaggebend, wie du dich gegenüber deinen Kindern auf anderen Ebenen verhältst, wie du kommunizierst, was du sagst.
Das ist aber schwierig, oder? Also ich erwische mich schon teilweise dabei, dass ich dann schon mal das eine oder andere sage, was ich sonst nicht gesagt hätte.
Ja, genau, ja klar, das geht ja jedem so. Ne? Wir sind ja nicht perfekt, um Gottes Willen, ne?
Ja, und dann zu revidieren, zu sagen, sag man nicht, Entschuldigung, wollte ich nicht.
Ja,
da muss man dann eben so einlenken. Ja, genau, da ist ja, es ist gesagt und es ist angekommen, Botschaft, Empfänger, Sender oder wie es so schön heißt.
Ja.
Ja, es ist verarbeitet beim Kind.
Natürlich, ja klar, ne, weil was Papa darf, da habe ich ja schon lange. Also, ne? Also das ist ja, ne, also das ist, mein Vater hat mich darauf hingewiesen, ne? Also der Opa, und sagt, sag mal vorsichtig, da habe ich mal ein bisschen drauf geachtet und es stimmt. Tatsächlich. Also, ne, das, was wir so vorgeben, was wir so sagen, das nehmen die mit. Ne? Die sagen es sogar eins zu eins in der Schule wieder. Ne, das ist alles gekommen, das war schon getestet. Deshalb ist das unser Job eigentlich. Ne, das ist ja so eine, ich sag mal, die Lehrer haben ja auch 50% Erziehungsauftrag, 50% Bildungsauftrag. Wir haben 100% Erziehungsauftrag und sogar noch Bildungsauftrag. Ja? Also das sind unsere Kinder.
Aber Tom, siehst du da ein bisschen die Schule mehr in der Verantwortung,
ja, das dass
Lehrer beziehungsweise das Berufsdasein doch ein bisschen noch anders geschult werden muss, statt nur also Theorie?
Ja, das ist ja das, was ich sage, auch den Kindern dann, ja, wo ich den Kindern sage, pass mal auf, ihr stellt euch die Situation vor, ihr steht alleine vor 30 Wahnsinnigen in einer Klasse, jeder will was Verschiedenes, was anderes, was würdet ihr tun? Da hast du immer so einen Kusch. Ja, was würdet ihr tun? Ja, wir würden weglaufen oder ich würde die Polizei holen oder sowas. Jetzt also die Position hat der Lehrer. Der steht jetzt da vorne. Wie soll dieser einzelne arme Mensch dafür sorgen, dass ihr 30 Wahnsinnigen euch wohlfühlt und alles super läuft bei euch? Nein, es passiert nur, wenn es gemeinsam ist. Ne? Und dann verstehen die das auch. Und dann kommen die in diesen Gedanken, oh, ich muss dem Lehrer auch helfen. Dieser arme Mann, ja, schon gehabt. Ne? Und dass sie dann verstehen, okay, wir sind ja nicht alleine auf dieser Welt. Das ist es ja eigentlich. Ne? Sondern wir leben immer in der Gemeinschaft. Wir haben immer Leute um uns rum. Es sei denn, wir ziehen raus auf eine Insel, irgendwie Neuseeland. Wir haben ganz, ganz viel Geld und haben unser Schloss da. Dann kannst du das gerne machen, hat aber keiner. So, ne? Und selbst da kann es passieren, dass jemand mit einem Boot anrudert. So, will sagen, ne, dass das die Lehrer natürlich auch überfordert sind. Das muss man ganz klar mal sagen. Gerade im Grundschulbereich ist es so, die werden eh nicht so dolle bezahlt. Und gerade in dieser Phase, wo das wirklich ausschlaggebend ist, wie das Kind später sein wird, das ist so, da wird es ja manifestiert, haben die eine unglaublich große Rolle und Aufgabe. Und alleine können die das gar nicht schaffen. Deshalb brauchen die Hilfe von Experten oder Leuten, sage ich mal, wie mir, ja, die von der Seite kommen, so ein bisschen Tipps geben oder quasi aus anderen Ecken. Ich war auf der Didakta Und hat mir einen Stand mit der Stiftung. Ich habe die Lehrer gefragt, neue Lehrer, die quasi in der Ausbildung waren und so weiter, habe mich gefragt, wie ist das denn bei euch? Habt ihr Ahnung über Mobbing? Oder würdet ihr euch freuen, wenn es denn da... Und dann brachen die alle auf und sagten, ja, bitte, wir brauchen so einen Workshop in unserer Ausbildung. Wir wissen nicht, wie es geht. Wir wissen nicht, was es ist. Ja? Und daran merkst du einfach, dass wir noch echt am Anfang sind.
Du hast ja vorhin die Statistiken gesagt, die sind ja erschreckend.
Ja, das sind erschreckend und steigen noch mehr, weil das, was ich jetzt meine, ist das Mobbing quasi auf dem Schulhof. Wir haben Cybermobbing noch gar nicht erwähnt. Ja, was da passiert, ja, genau. Was viel gefährlicher ist, eine unglaublich große Waffe ist, weil das erkläre ich den Kindern ja auch. Du hast hier einen Fake-Account, das kann mit jemand jeder, und setzt dich auf Facebook und kannst dann rausknallen, ja, wie du möchtest, und bist nicht verfolgbar, wie auch immer. Aber ich sage immer, und das gebe ich denen immer auch zu denken, und dann fangen die auch an zu denken, weil es gibt ja diese WhatsApp-Gruppen in Schulen, das gibt's ja mittlerweile, oder die sind ja auch selber schon auf Instagram oder was der Geil, das kennen die ja alles, dass du, egal was du postest, es wird nicht gelöscht. Ne? Auch wenn du es löscht, es bleibt für immer im Netz. Und dann mache ich auch so ein nettes Spielchen mit denen, wo ich dann sage, komm, wir haben jetzt das Jahr 2020, in circa 10 Jahren fangt ihr die Ausbildung an oder was auch immer, habt ein Vorstellungsgespräch, stellen wir uns doch vor, wir sind jetzt im Jahr 2030. So, dann wird das mal gestuckt, oh ja, 2030, ja genau, ich bin jetzt der Chef, du bist derjenige, der reinkommt, du stellst dich mir vor, musst aber nicht viel sagen, weil ich alles über dich weiß, was hier in meinem Laptop ist. Ja, in 10 Jahren ist die Digitalisierung ein bisschen weiter als heute. So, und dann stehen die schon daneben, dann spiele ich das mit denen durch, ja. Dass sie sehen, dass ich sehe, was er mit 16 bei Facebook gepostet hat, mit 14 bei Instagram, was der gemacht hat hier bei in der WhatsApp-Gruppe, wenn er dann böse, bla 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 bla. Ja? Um ihm einfach zu zeigen, dass das alles gläsern ist und es immer noch schlimmer, immer schlimmer wird. Und er bestimmt ein netter Mensch ist und super drauf ist und sein Sozialverhalten passt nicht in meine Firma. Und ich werde nicht die einzige Firma sein, die das sagen wird, sondern wahrscheinlich alle. Also aufpassen, was gepostet wird. Und dann ist immer Ruhe. Ne, und dann hörst du, dann denkst du, siehst du richtig, wie die nachdenken, denken, Scheiß, was habe ich gestern gepostet und was habe ich gemacht? Oh Gott, ja. Aber es wird so sein und es ist ja schon so, ja. Ja, ne, es geht in diese Richtung, das wissen wir ja. Und deshalb ist Cybermobbing natürlich noch gefährlicher.
Ja, das ist aber auch so ein Stück weit unaufhaltbar eigentlich. Es findet noch im Versteck darin ab.
Genau.
Erst einmal.
Und deshalb musst du die halt einfach ein bisschen dazu bringen, da es unaufhaltbar ist, sich selber aufzuhalten, dementsprechend, ja, um mit dieser Unaufhaltbarkeit mitzuschwimmen, sondern für sich selber Grenzen zu setzen und sagen, so, das ist meine Verantwortung, das tue ich jetzt nicht, weil ich schade dem anderen und ich schade auch mir selbst.
Aber bei Cybermobbing wäre eigentlich noch die entscheidende Frage, wann gebe ich meinem Kind wiederum den Zugang zu einem Smartphone?
Das hängt auch vom Kind ein bisschen individuell ab. Du kennst ja dein Kind. Du kannst dein Kind ja einschätzen.
Das ist ja auch wieder eine Art von Mobbing, oder? Wenn das Kind dann, ich bin das einzige Kind, welches also kein Smartphone im Unterricht hat, beziehungsweise in der Schule.
Ja, das hast du oft. In der Grundschule ist es so, dass einige schon Smartphones haben, viele haben Tablets und so weiter. Ne? Und wenn jetzt ein Kind wirklich dann so, ja, ist natürlich schwierig, wenn das Kind dann selber dann sagen muss, du Leute, wir haben keine Kohle. Ja, aber da möchte man das ja hinkriegen, dass die Kinder eben dann nicht sagen, hör mal, du bist jetzt ein Loser oder was weiß ich was, weil du kein Handy hast. Sondern sagen, hey, ich verstehe das. Scheiße, denn seine Eltern haben kein Geld. Okay, verstehe ich. Gar nicht schlimm. Kannst du bei mir mit reingucken. Das ist es ja, wo es hin soll.
Ja, ich finde mal, dass gerade die Digitalisierung viel mehr gelernt werden muss in der Schule auch ein Stück weit. Bedeutet, dass die von vornherein an die Hand genommen werden und diese Waffe Internet lernen zu verstehen und zu nutzen.
Ja, das ist ja auch Prävention. Das ist es ja. Ne? Dass du einfach verstehst, wie mit dem Auto. Ich mache den Führerschein und lerne zu verstehen, mit diesem Ding umzugehen. Genauso kann man es projizieren aufs Internet, auf alles. Ja, dass ich lerne, damit umzugehen, zu lernen, was sind die Gefahren, womit schade ich dem anderen, womit schade ich mir selbst. Das ist alles Prävention. Ja, das ist gerade ganz wichtig, weil die Digitalisierung kommt. Wir sind ja am Anfang. Also was meinst du, was da noch alles kommt? Ja, was es für Möglichkeiten geben wird, wo wir darauf hinzielen. Also wir merken ja jetzt in dieser Corona-Zeit ja auch, dass da wir ja zu Hause bleiben müssen, die Digitalisierung natürlich einen ganz großen Sprung gemacht hat. Ne, die ganzen Firmen reden nur noch über Videokonferenz. Es gibt ja schon Vorgaben, wie verhalte ich mich bei einer Videokonferenz und so weiter. Ja? Also es geht ja alles weiter. Und die Frage ist, was ist danach? Werden vielleicht die Firmen sagen, du, ich spare mir vielleicht jetzt mal die Kosten, dass mein Angestellter nach München fliegen muss? Nö, dann mache ich doch lieber eine Teambesprechung hier im Büro. Kostet weniger. Das ist eine Kostenfrage dann. Und so wird es immer digitaler und du hast immer mehr Social Distancing auch. Und dann, wenn Leute zusammenkommen, dann musst du diese Rollenunsicherheit quasi wieder aufbauen. Das ist ja das, was jetzt kommen wird, wenn die Schulen wieder beginnen, ich sag mal nach den Sommerferien, ja, wenn das wieder losgeht, dass wir dann die Aufgabe haben, diese Rollenunsicherheit wieder in die Bahnen zu lenken.
Hast du dann Mittel, wie das läuft?
Ja, das ist ja das, was wir dann tun, ne, mit der Stiftung und mit den Events und so weiter, um die wieder rein zu gliedern quasi in das Schulsystem, zu sagen, hallo, ihr seid nicht mehr alleine, ihr seid jetzt wieder in einer Gemeinschaft. Ne? Ja, ja, klar, das ist ganz wichtig, aber das verlierst du schnell. Wenn du lange, lange alleine bist, mir ist es selber aufgefallen, ich war ja auch wirklich brav zu Hause und so weiter, immer nur zum Supermarkt. Und ich bin, heute kann ich wirklich das erste Mal zum Friseur. Ich bin aufgeregt. Ganz ehrlich, ja, weil ich jetzt hingehe und ich sehe wieder Menschen, oh Gott. Also, ne, das ist schon was anderes. Und was meinst du, wie Kinder da denken? Die haben eine ganz andere Fantasie. Das ist für die ja ganz schlimm, zu Hause zu hocken, nicht rausgehen zu können, nicht spielen, nicht mit Kumpels sich austauschen und so weiter. Du nimmst dir Kindheit da unglaublich was weg. Ja,
ich sehe es ja, wenn ich mit meinen Jungs rausgehe, die rennen ja und die sind ein anderes Kind, dann rennen die natürlich auch sofort dahin und wollen spielen. Und
ja, klar.
Die haben ja diesen Trieb auch, das zusammen zu machen. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich finde einfach, dass die Kinder eigentlich die größten Verlierer in dieser Corona-Zeit waren.
Ja, das ist wie wenn du dauerhaft irgendwie einen Ball, der mit Luft gefüllt ist, so unter Wasser drücken willst. Weißt du, was ich meine? Der wird ja ständig hoch. Und dann endlich, platsch, kann der wieder hoch, ja. Und die haben ja unglaublich viel Energie. Und diese Energie muss irgendwo hin. Ja, die muss einfach raus. Die staut sich an, die muss irgendwann raus. Und das ist ja wunderbar, wenn du siehst, was für Energie und Spaß die am Leben haben eigentlich. Und durch viele, viele Sachen leider, ja, mit Pfeilen geschossen wird.
So ist es leider. Was würdest du abschließend so den Eltern raten? In Bezug auf Mobbing, so gibt es bei dir so ein paar Grundregeln.
Ja, gebt euren Kindern ganz viel Liebe, zeigt ihnen Aufmerksamkeit, seid behutsam, hört ihnen zu. Ihr seid der Fels in der Brandung, es sind eure Kinder, sind quasi das Wunderbarste, was es gibt auf der Welt. Und schützt es, dann passiert nichts.
Ja, klingt immer so einfach.
Ja, ich weiß, klingt einfach, aber ich weiß.
Ist es
ja, es kommt von Herzen, es ist so. Ich habe selber drei Kinder. Ich habe es durchgemacht.
Ja, ja. Und
ich habe es wirklich so durchgezogen, dass ich gesagt habe, dass mir das scheißegal ist, was für einen Job sie später haben, wie viel Geld sie verdienen. Für mich ist es wichtig, dass sie lernen, sozial zu denken. Weil wir nicht alleine sind. So, das war für mich das Wichtigste. Und das habe ich geschafft. Meine Tochter ist Intensivkrankenschwester und kümmert sich um andere Menschen. Der andere wollte zur Polizei. Der dritte ist im höchsten Maße, in der Schule sozial eingestellt. Sofort da ist, wenn irgendwas ist und so. Also über diesen Tellerrand gucken und das haben wir geschafft. So, und man
kann es schaffen. Das ist ja auch eigentlich Grund des Daseins ein Stück weit.
Ja, aber wenn du sagst, es ist ja nicht so leicht. Ne? Also es ist leicht, wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt und so, dann kriegt man das hin.
Tom, vielen Dank. Du hast mir auch so ein bisschen die Augen jetzt geöffnet. Mein Ältester kommt bald in die Grundschule. Was ich zu tun habe, zuhören, reden, ernst nehmen, Vertrauen schaffen. Das sind so meine
vier
Grundsäulen.
Bitte, keine Angst haben. Nein.
Keine Angst haben vor gar nichts. Machen lassen, Liebe schenken.
Richtig.
Die Attribute schreibe ich mir jetzt erstmal auf die Stirn, um sie später dann zu verinnerlichen.
Also zum Abschluss kann ich dir nur jetzt raten oder sagen, ist ihm das Gefühl zu geben, dass er richtig ist, wie er ist.
Ja, das ist eigentlich
das ist das Ausschlaggebende.
Passend und vor allen Dingen auch das passende Schlusswort für diesen Podcast.
Ja.
Vielen Dank für die ganzen wertvollen Informationen, die du mir gerade gegeben
hast. Sehr gerne.
Und sicherlich den Hörern.
Ja.
Sodass ich am Ende nur sagen muss, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr die natürlich abonnieren auf iTunes, Spotify, Deezer und Co. Und lasst eine Bewertung da, wie euch diese Folge mit Tom gefallen hat und ob ihr Positives mitnehmen konntet, wovon ich ganz stark überzeugt bin. Tom, du hast das letzte Wort. Noch jemanden grüßen, beziehungsweise ein kurzer Ausblick. Wie gestaltest du heute noch deinen Tag?
Ach, also wie gesagt, ich kann endlich zum Friseur. Wo ich mich sehr darüber freue. Und als Abschlusswort kann ich einfach nur sagen, den Eltern ganz, ganz viel Kraft. Und ja, gemeinsam kriegen wir das gewuppt. Da bin ich mir ganz sicher.
Ich bin mir da sehr, sehr sicher. Du hattest vorhin schon mal den Link erwähnt, da könnt ihr euch noch, falls euch das Thema noch tiefgründiger interessiert, könnt ihr euch da nochmal schlau lesen. Die packen wir auch am Ende in die Shownotes unten. Dann einfach draufklicken, dann müsst ihr euch das nicht merken. Tom, von dieser Stelle vielen Dank.
Ich danke.
Bleib gesund und wenn wir uns über den Weg laufen, dann können wir uns auch drücken, was wir aktuell nicht können.
Richtig. Ich danke dir vielmals, Gerrit.
Bis dann. Ciao, Tom.
Tschüss. Papa, la pap. Papa, la pap.
Ja, vom Vater werden übers Vater sein. Ein Podcast ohne Blabla, ohne Laberei. Nicht immer läuft es hundertprozentig rund. Humorvoll erzählt mit Hintergrund. Wie gesehen, Vater gehen, Kids versuchen zu verstehen, ohne durchzudrehen. Wer was lernen will, der ist bei mir falsch. Hier geht es nur um Daddy bleibt cool.
Daddy bleibt cool.
Papa la pap. Papa la pap.